Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Der Punkt, auf den wir heute thematisch eingehen wollen, ist eine Debatte, die zum Teil wissenschaftlich, zum viel größeren Teil aber popkulturell und einfach auch in sozialen Medien mit Wonne geführt wird. Und zwar die Frage, leben wir in einer Simulation? Und meine Co-Hostin und geschätzter Gast Elisabeth Lorange hat in diesem Fall eine gewisse Besonderheit. Ich weiß gar nicht, ob das ein Vorteil mir gegenüber sein kann. Elisabeth, du hast dich nämlich, anders als ich, im Vorfeld der Sendung zum ersten Mal wirklich intensiv in dieses Rabbit Hole Leben wir in einer Simulation begeben, oder?
Genau. Und die erste Frage in dem Kontext, die ich mir dann gestellt habe, ist, sind unsere Sinne eigentlich echt? Wie so ein 7-jähriges Kind habe ich mich gefragt, woran kann man das eigentlich bemessen, dass es die Wirklichkeit gibt in der Form, wie wir sie erleben und definieren? Und es kamen so viele Fragen, ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich bin mir bis heute nicht so ganz sicher.
Tatsächlich. Das ist interessanterweise eine sehr häufige Reaktion. Der Grund, warum wir das in diesem Tech-Podcast besprechen, oder der Hauptgrund zumindest, ist, dass diese Debatte einerseits natürlich durch generative künstliche Intelligenz massiv an Fahrt aufgenommen hat. Gerade die letzten Wochen und Monate, die gezeigt haben, dass man Videos auf Zuruf mit einem Fingerschnipsen, mit einem simplen Prompt in unfassbarer Qualität erstellen kann, die hat zu vielen Diskussionen in diese Richtung geführt. Einerseits und andererseits sind die ganzen Silicon Valley-Granden die Leute, die jetzt auch künstliche Intelligenz vorantreiben, die Tech-Titanen der großen Digitalkonzerne, die sind manchmal sehr, sehr stark auf Abwägen, aber immer häufiger um diese Frage herumgekreist, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Das hat teilweise moralische Implikationen, teilweise Implikationen natürlich auch für die Entwicklung der Digitalisierung. Aber genau darüber wollen wir heute reden. Und meine Startfrage an dich, Elisabeth, ist eine unangenehme, nämlich: Hattest du manchmal schon das Gefühl, irgendwie kann das, was hier gerade passiert, nicht wirklich echt sein? Und wenn ja, wo?
Ja, wie gesagt, hatte ich das als Kind häufiger. Als Kind hatte ich immer dieses Gefühl, dass ich der Realität zuschaue. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin als Dritte, gucke ich, was gerade so passiert und fragte mich, ob das wirklich sein kann. So. Und dann vor 20 Jahren kam ja der Film The Matrix raus und dort wurde das ja definiert darüber, dass es immer so kleine Glitches gab, kleine Bugs sozusagen in der Matrix. Und deswegen habe ich mich auch in der Vorbereitung damit ein bisschen beschäftigt und überlegt, habe ich in meinem Leben eigentlich schon irgendwelche Glitches in der Matrix gesehen? Habe ich schon irgendwelche Bugs gesehen sozusagen in der Realität? Und das Einzige, was mir dazu einfiel, war, dass es ja immer diese Déjà-vus gibt, dass man überlegt oder das Gefühl hat, dass man etwas schon mal erlebt hat. Mhm. Und in dem Kontext dachte ich, vielleicht sind das die kleinen Bugs und die Glitches, die darauf hindeuten, dass wir nur in einer Simulation leben. Aber sicher bin ich mir nicht, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich viele Dinge, die man bewerten könnte als etwas, was eigentlich nicht sein kann. Aber das sind, also ich würde sagen, geopolitische Ereignisse, die man immer schrecklich findet. Ich empfinde das so, dass es immer noch ein Teil oder ein höchstwahrscheinlicher Teil unserer Realität ist leider und nicht etwas, was aufgrund von physikalischen Gesetzen oder aufgrund von normaler Logik nicht mehr sein kann. Also daher, als Kind hatte ich das und eben diese Déjà-vus.
Ja, das, was du gerade beschrieben hast aus Kinderzeiten, das hat einen ganz konkreten Namen in der Psychologie, nämlich Out-of-Body Experience, OBE. In den meisten Fällen ist es gerade bei Kindern so, dass wenn sie sehr müde sind oder wenn sie bestimmte Zustände haben, extrem emotionale Zustände, manchmal bei Erwachsenen bei Nahtoderfahrungen, dann glaubt man, man würde so 1,5 Meter schräg oben über sich, ein bisschen hinter dem Körper schweben und sich von außen selbst betrachten, OBE, Out of Body Experience, das ist die außerkörperliche Erfahrung. Das ist jetzt ein Teil davon, aber wenn man da sich in, das kann ich übrigens empfehlen, wenn man psychisch gefestigt ist, wenn man sich in dieses Rabbit Hole begibt. Ja, Rabbit Hole nennen wir im Internet ja, wenn man anfängt, intensiv in allen Ebenen und auf allen Medien zu recherchieren, was könnte dahinter stecken. Von ChatGPT, mach mir mal eine kurze 400-seitige Zusammenfassung über den aktuellen Forschungsstand, bis hin zu das, was in sozialen Medien oder in der YouTube-Universität alles so zu sehen und zu hören ist. Wenn man also in ein solches Rabbit Hole reinkommt, dann ist eine häufige Erfahrung bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, leben wir in einer Simulation oder nicht, der immer wiederkehrende Eindruck, man hätte Anhaltspunkte dafür im eigenen Leben gefunden. Man schaut dann wieder so zurück und guckt sich, ah, damals, das war schon merkwürdig oder dieser Zufall war ein bisschen zu zufällig, da steckt doch irgendwas dahinter. Und gleichzeitig natürlich ist das, muss man sagen, auf psychologischer Ebene ein verführerischer, wenn nicht sogar gefährlicher Gedanke, dass man sich so in einen Zirkel begibt. Denn, und das ist einer der Gründe, warum dieses ganze Debattenthema durchaus auch vorsichtig betrachtet werden sollte, was popkulturell immer wieder kommt, du hast The Matrix erwähnt. Denn wenn man annimmt, das sei eh alles nur eine Simulation, dann kann das alles auch benutzt werden, um zum Beispiel Monstrositäten zu rechtfertigen oder zu rechtfertigen, warum man ultra egoistische Entscheidungen trifft, weil das ist ja sowieso nur ein Spiel. Die schlimmsten Leute, die ich in meinem Leben getroffen habe übrigens, die haben häufig Argumentationsmuster verwendet, die dieser Simulationstheorie relativ nahe kommen. Die haben nämlich fast immer, verräterisch, 3-4 Mal habe ich das erlebt, fast immer so getan, als sei das Leben eh nur ein Spiel. Als würde nichts wirklich etwas bedeuten. Und das grenzt natürlich, zumindest in der philosophischen Ebene, an den Gedanken, eigentlich ist alles eine Simulation.
Und wenn du dann die religiöse Komponente damit reinbringst, dann haben die Menschen am Ende keine Verantwortung mehr für ihr eigenes Tun. Das heißt, wenn man in dieser Simulation leben sollte, dann ist natürlich die Frage, inwieweit man noch Verantwortung dafür für sein eigenes Handeln trägt und auch für das Schicksal von anderen, was man möglicherweise damit beeinflusst. Deswegen sehe ich diese ganze Simulationstheorie und auch diese Gedanken dahinter nämlich sehr kritisch. Ich habe mich im Zuge der Vorbereitung auch gefragt, selbst wenn es so ist, wer sollte ein Interesse daran haben, diese Simulation überhaupt zu orchestrieren? Und dann die zweite Frage ist, werden wir dann irgendwann abgeschaltet? Also wer hätte das Interesse daran, uns dann das Ganze zu beenden? Ich glaube, das menschliche Gehirn sucht immer nach Logik, nach Anfang und Ende von Dingen. Das hat sich mir einfach nicht erschlossen. Und letztlich ist es das Gleiche, das sind natürlich alles offene Fragen, aber der Frage nach Religiosität, das heißt, wenn wir an einen großen Herrscher glauben oder an einen mächtigen Gott, was ist dann der Sinn dahinter? Und die sehr religiösen Menschen, die geben diese Frage ja immer ab, indem sie sagen, das können wir nicht wissen, das wissen wir nicht, das ist nicht, obliegt auch nicht uns, die Frage zu lösen, und wir übergeben da in dem Moment die Verantwortung. Und das ist das Problem, was ich ein bisschen habe mit, ob wir in einer Matrix leben oder nicht.
Der Film Matrix war tatsächlich Ende der 90er Jahre, 1999, der zentrale popkulturelle Auslöser für diese ganzen Gedankenwelten, dass wir nur, in Anführungszeichen, nur in einer Simulation leben. Wir hören jetzt mal in diesen Film rein, The Matrix, und zwar genau in die Situation, als Neo, der Hauptdarsteller dieses Films, zum ersten Mal intensiv konfrontiert wird oder zum ersten Mal sehr greifbar intensiv konfrontiert wird mit der Situation, in der er sich offenbar tatsächlich befindet. Und zwar im ersten Film The Matrix, kurz bevor er die entsprechende Pille nimmt, die rote Pille, und in der offenbar tatsächlichen Welt aufwacht.
Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
This can't be.
Be what? Be real?
Das war die Szene, in der Neo nicht nur einen Dialog führt darüber, dass Träume extrem real sein können, sondern in dem er tatsächlich auch aufwacht aus dieser Simulation. Ich denke, ein Film, der gute 25 Jahre alt ist, den wird man jetzt nicht unbedingt radikal spoilern, indem man ganz kurz zusammenfasst, was da passiert. Der Hintergrund der Handlung ist nämlich einfach, dass eine höher entwickelte Spezies, es wird gar nicht ganz klar, wer genau das ist, dass eine höher entwickelte Spezies Menschen anbaut in so kleinen Tanks, um Energie zu gewinnen und bestimmte Naturstoffe zu gewinnen, und dass diese Anbaugebiete überhaupt nur gehalten werden, indem den Menschen eine gemeinsame kollektive Realität simuliert wird. Das ist also tatsächlich so. The Matrix ist also genau der Film, der das eigentlich Horrorszenario, von dem die Menschen ausgehen könnten, wenn sie von Simulationen sprechen, gemeint ist. Hast du The Matrix damals gesehen und hat das irgendwas mit dir gemacht?
Auf jeden Fall hat das was gemacht, weil das stellt natürlich die Frage nach Bewusstsein, nach freiem Willen, nach Realität, nach KI auch, also darüber, worüber wir die ganze Zeit jetzt sprechen. Ich habe mir natürlich die gleichen Fragen nach der Existenz gefragt und ich glaube, dass es auch im Laufe der Menschheitsgeschichte waren es immer die gleichen Fragen. Plato hat 480 vor Christi sich das auch schon gefragt und hatte so eine Art Höhengleichnis. Wenn Menschen an der Höhle sind, sehen sie nur den Schatten an der Wand und wenn man diese Höhle verlässt, dann sieht man erst die richtige Realität. Das Vergleichen zwischen dem Schatten und der Welt draußen, das nannte sich das Höhlengleichnis. Das waren so philosophisch die ersten Gleichnisse und die ersten Ideen, die dazu kamen. So. Und dann später Descartes dachte, dass es einen bösen Dämonen gäbe, der die falsche Realität vorspiele. Das heißt, dieses Spannungsverhältnis zwischen Wahrnehmung und Wahrheit, glaube ich, ist so eine Art Zielkonflikt. Und das war auch in The Matrix ja eigentlich eine hochphilosophische Frage. Ich denke nicht, dass irgendwer die final beantwortet hat. Ich meine, heute sehen wir auch in den Medien immer wieder Anfänge von anderen Definitionen von Wahrheit. Also wir haben falsche Fakten irgendwie geprägt in den letzten Jahren, den Begriff und so weiter. Das heißt, die Frage ist, was ist eigentlich die Realität? Und ich glaube, Menschen strugglen damit so ein bisschen. Und daher kommen auch diese ganzen Simulationstheorien und daher kommen überhaupt die Gedanken zu hinter The Matrix. Aber die eine Sache, die ich noch sagen wollte zu diesen Batterien, dass Menschen quasi zu Energieträgern werden, ist dahingehend berechtigt, dass man, um eine so große Welt auch zu simulieren, bräuchte man zumindest nach unserem jetzigen technischen Verständnis wahnsinnig viel Energie einfach, den wir nicht haben. Weil momentan schaffen wir es gerade, wenn man etwas simulieren möchte, Wissenschaftler haben es gerade geschafft, das Gehirn einer Katze zu simulieren. Vor kurzem war es noch das Gehirn einer Maus, aber das quasi die Rechenprozesse einer Katze so. Und mehr schaffen wir nicht, prozessual und die Prozessoren und auch über die Energie sozusagen. Und selbst dann berechnen wir nur, was die können kognitiv, aber nicht das Bewusstsein. Und das sind alles Fragen, ich meine, wir versuchen zu lösen, aber ich glaube, das sind Fragen, die Matrix 2003 oder wann es rauskam, aufgeworfen hat und die ich mir natürlich im Zuge dessen auch gestellt habe. Und du, was hast du gedacht, als du es gesehen hast?
Ich habe das damals im Kino gesehen und das hat durchaus was mit mir gemacht. Allerdings hat das interessanterweise überhaupt gar keine Auswirkungen für mich persönlich gehabt in der Frage, ob wir jetzt in einer Simulation leben. Ich habe gar keine Schlüsse daraus gezogen für unsere Zeit. Das scheint damals total häufig und verbreitet gewesen zu sein. Im Nachgang, muss man sagen, im The Matrix 1999, im Nachgang dazu hat dann ein Philosoph, ein sehr bekannter Philosoph namens Nick Bostrom, auch eine Abhandlung geschrieben. 2003 war das. Die Abhandlung hieß Are You Living in a Computer Simulation? Dieser Text gilt übrigens so als Grundlage der sogenannten Simulationshypothese. In diesem Aufsatz der Computersimulation von 2003 war natürlich die Möglichkeit von künstlicher Intelligenz schon mitgedacht. Und das, was wir jetzt in den letzten, ja, ganz wenigen Jahren sehen, ist, das beziehe ich jetzt auch auf das Beispiel der Katze, das, was wir in den letzten wenigen Jahren sehen, ist, dass manchmal der Fortschritt nicht nur extrem schnell gehen kann, sondern auch ganze Stufen überspringen kann. Dass man eben noch dachte, wir schaffen mit dieser Energie maximal das und plötzlich hat jemand eine Erfindung am Start, die verdreifacht, verachtfacht, verzehnfacht oder 10x, wie man jetzt in den amerikanischen sozialen Medien häufiger hört. Also ich glaube, ganz viele von den Argumenten auf beiden Seiten sind vorsichtig gesagt über die Zeit weniger gut tragbar. Ja, ich bin persönlich, wenn du mich fragen würdest, hast du damit schon Erfahrung? Würde ich sagen, seit das häufig diskutiert wird, und das ist tatsächlich stark aufgekommen seit Ende 22 mit generativer KI und ChatGPT, seit das stark diskutiert wird, hat das schon Gedanken in meinen Kopf gepflanzt, dass ich manchmal denke, Moment, ist das jetzt hier echt? Und zwar nicht in dem Sinn, dass ich denke, ich würde in einer Simulation leben, das kommt dann erst im Nachgang, sondern ist diese Erfahrung, die ich gerade mache, ist die nicht nur der Anschein einer Erfahrung? Ja, ist das nicht nur eine Wahrnehmung, die ich völlig falsch einsortiere? Und das fand ich deswegen bei mir selber interessant zu beobachten, weil ich diese Glitches in der Matrix, das ist ja bis heute so ein geflügeltes Wort, weil ich die glaube, schon häufiger beobachtet zu haben. Ich habe das bloß nie bezogen auf die Welt, dass die Welt programmiert ist, sondern immer darauf bezogen, dass mein Gehirn eh relativ merkwürdig drauf ist. Ja, ich habe ADHS, Das ist so ein spezieller Punkt, der deine Wahrnehmung eh ein bisschen merkwürdiger macht als bei anderen Menschen. Dazu kommen noch eine ganze Reihe von anderen, jetzt vielleicht nicht Neurodiversitäten, aber Neurobesonderheiten, die ich bei mir zumindest vermute. Einige sind auch diagnostiziert. Und dann würde ich sagen, meine Wahrnehmung ist eh leicht verschoben und ein bisschen merkwürdig, denn es ist für mich jetzt gar nicht mehr so völlig unerklärlich, dass so ein Glitch nicht auch in meinem Kopf sein kann. Also mein beliebtester Glitch ist, dass ich regelmäßig in lauten Umgebungen Höraussätze habe über 2 oder 3 Sekunden.
Ja gut, aber das ist auch vielleicht einfach dein Gehör und dein Gehirn, das dich vor Overstimulation schützt. Das muss nicht notwendigerweise ein Glitch in der Matrix sein. Nur Nick Bostrom hat ja postuliert, dass wir sehr wahrscheinlich in einer Simulation leben. Finde ich ein schwieriges Statement. Aber was du sagst mit deiner quasi Neurodiversität, ich glaube, dass es einfach sehr viel, also diverse Gehirne gibt und diverse Auffassungsgaben und eben nicht notwendigerweise immer nur die eine Art zu lernen und die Welt wahrzunehmen und so weiter. Das sagt ja dieser Begriff Diversität so schön aus. Ich glaube, dass dadurch einfach die Wahrnehmung auch von der Wirklichkeit anders ist bei verschiedenen Menschen. Und da kommen wir wieder auf die Frage zurück, was ist dann eigentlich Realität und was ist real? Ist es das, was unsere 84 Milliarden Neuronen irgendwie, was die definieren? Was ist die Realität? Und ich weiß genau, was du meinst, dass manchmal sich das so ein bisschen verzerrt oder beziehungsweise, dass man manchmal das Gefühl hat oder dass man im Nachhinein die Perspektive sozusagen ändert. Mhm. Und dass man das Gefühl hat, dass man Dinge völlig anders eingeschätzt hat, als sie eigentlich sind. Oder dass man im Nachgang seine Meinung über Dinge ändert oder die Realität quasi wieder anders definiert oder interpretiert. Und da ist eben, wie gesagt, es ist immer die Frage, wer hat da die Definitionshoheit oder auch die Wahrheitshoheit. Und wir haben zum Beispiel für Schnee zum Beispiel eine Farbe, es ist weiß. Menschen, die im Schnee leben, haben 20 Wörter für weiß. Was ist wirklich die Realität? Was ist real? Ich finde, das ist eine philosophisch super schwierige Frage. Also ich habe es final auch nicht beantwortet. Ich kann auch gar nicht so ganz sicher sein, dass wir nicht in einer Simulation leben. Was gibt es denn für Beweise, dass dem nicht so ist? Tell me.
Ja, also das ist deswegen interessant, weil es Physiker, also auch sehr ernsthafte Physiker und Physikerinnen gibt, die sich damit beschäftigen und die schon bevor man anfängt, sich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen, eingreifen. Eine bekannte Kritikerin davon ist zum Beispiel Sabine Hossenfelder, die sagt, diese Theorie ist ab Werk nicht falsifizierbar und kann deswegen überhaupt nicht wissenschaftlich belegt oder widerlegt werden. Das heißt, diese Theorie ist eine, die gar nicht als Theorie einer Wissenschaftlichkeit folgt, denn am Ende kann es immer sein, dass eine Simulation so sophisticated ist, dass man gar nicht von innen rausfinden könnte, dass es sich um eine Simulation handelt. Ja, das ist halt vielleicht auch noch ein interessanter Ansatz. Das ist ein Teil der wissenschaftlichen Debatte. Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schauen auf diese Debatte jetzt nicht, sagen wir mal, mit einem überragend seriösen Auge, eher manchmal belustigt. Aber dann wieder gibt's auch andere, die versuchen, für die eine oder die andere Richtung so Hinweise zu sammeln. Und da habe ich ein paar Sachen gefunden, die tatsächlich zumindest aus einer ansatzweisen Laiensicht so wirken, als gäbe es da vorsichtig gesagt Unerklärlichkeiten, die halt über eine Simulationstheorie erklärt werden könnte. Mit das bekannteste ist das berühmte Doppelspaltexperiment, Welle ja. oder Teilchen. Das hatten wir alle in der Schule, wenn wir Gymnasialerfahrung haben. Da gab es irgendwann die Physikstunde, wo man sowas gehört hat. Vielleicht nochmal als Zusammenfassung oder für diejenigen, die das da noch nicht sind in der 10. Klasse oder wenn man das hat. Das Doppelspaltexperiment funktioniert so, dass man Teilchen, zum Beispiel Elektronen, durch eine Wand schießt mit 2 schmalen Spalten. Und dahinter ist ein Schirm, wo es ein Signal gibt, wenn sie auftreten, quasi so eine Art Fotofilm. Und wenn niemand zuschaut, also wenn man nicht misst mit einem elektronischen Auge, was man da so als Zuschauen betrachtet würde, dann bilden sich Wellenmuster, so wie beim Wasser, das durch 2 Öffnungen fließt, weil Teilchen eben in bestimmten Situationen sich verhalten können wie Wellen. In dem Moment aber, wo man anfängt zu messen, zum Beispiel durch welchen Spalt geht das Teilchen dann verhalten sich diese beiden Teilchen nicht mehr wie Wellen, sondern wie Teilchen, also kleine Kugeln sozusagen. Das ist für sich genommen schon merkwürdig, vor allem weil diese Messung ja gar nicht eine wirkliche Interaktion darstellen muss. Das kann auch sehr indirekt sein. Das, was daraus folgt, ist aber noch unglaublicher. Nämlich die Beobachtung verändert das Ergebnis. Ob jemand zuschaut oder nicht, verändert das Ergebnis, und zwar messbar. Und daraus wiederum muss man schlussfolgern, dass die Teilchen sozusagen wissen, ob sie beobachtet werden. Und das ist tatsächlich bis heute eins der riesigen Rätsel in der Quantenphysik oder eigentlich in der Welt überhaupt. Das ist auch leicht reproduzierbar. Das können Labore überall auf der Welt leicht wiederholen. Es gibt dafür A, keine Erklärung. Und B, könnte man ja sagen, aha, in dem Moment, wo eine Beobachtung etwas verändert, muss da eine höhere Ebene sein, die genau das regelt und die genau dafür die Ergebnisse sorgt. Oder anders übersetzt, ich rendere diesen ganzen aufwendigen, energieaufwendigen Kram nur dann, wenn jemand hinschaut, also wenn sich's lohnt. Ja, das ist so die Übersetzung, die für viele Menschen auf Simulation hindeutet.
Genau, wie beim Computerspielen. Das heißt genau, das ist dieses Rendering wie bei Computerspielen ist genau der gleiche Beobachtungseffekt, den man bei dem Doppelspaltversuch sieht. Und das ist genau das, was ich eben auch meinte mit, wer hat da die Deutungshoheit? Deswegen gibt es vielleicht mehrere Wahrheiten. Ist das auch Teil dieses Simulationseffekts letztlich? Ich meine, was der Doppelspaltversuch ganz klar zeigt, ist, dass es eben nicht nur eine Wahrheit gibt. Wir hängen da natürlich in der Philosophie, aber wer definiert letztendlich, was wahr ist und was nicht?
Ja, da könnte man jetzt sehr interessante Antworten drauf geben, je nachdem, wer die KI kontrolliert. Ich glaube, in einer zukünftigen Elon Musk KI wäre relativ eindeutig, wer da sagt, was wahr ist und was nicht wahr ist. In anderen wäre das vielleicht anders. Wir haben allerdings in allerjüngster Zeit, und wir reden hier vom zweiten Quartal 2025, in diesem Jahr, das ist wirklich so im März, April gewesen, haben wir weitere Experimente oder zumindest Veröffentlichungen und Gedanken von Experimenten, die in diese Richtung deuten. Es gibt eine ganze Reihe von Medien, also jetzt nicht große redaktionelle Medien, sondern eher so Blogs oder Plattformen, einzelne Social-Media-Kanäle, die jetzt vor ein paar Wochen sowas geschrieben haben wie, Wissenschaftler hat Belege gefunden dafür, dass wir in einer Simulation leben. Das ist übertrieben. Das gibt diese Beweise so nicht, aber tatsächlich gibt es einen Mann, einen Physiker namens Melvin Wobson, der ein Experiment vorgeschlagen hat und mehrmals vorgeschlagen und dann auch versucht hat, selber durchzuführen, um rauszufinden, ob wir in einer Simulation leben. Denn er hat Hinweise darauf gefunden und diese Hinweise, die waren interessanterweise direkt verbunden mit zunächst Viren, und zwar Coronaviren. Wobson hat sich angeschaut, wie genau die Information in der DNA bei verschiedenen Mutationen des Coronavirus funktionieren. Und dann hat er etwas einigermaßen Überraschendes gefunden, was in der Form offenbar vorher in der Wissenschaft noch nicht bekannt war. Nämlich, dass die Mutationen nicht nach einem chaotischen Prinzip verlaufen, sondern überraschend häufig nach einer bestimmten Art von Ordnung. Das bedeutet, die verschiedenen Mutationen haben sich fast verhalten, als gäbe es eine Software, die sagt, wie am effizientesten eine Mutation zu gestalten ist. Die Algorithmen, also die DNA, die Naturalgorithmen dahinter bei diesen Viren, die hatten exakt die gleiche Form wie Kompressions- und Dekompressionsalgorithmen, die wir aus dem Computer, aus der Softwarelandschaft kennen. Und das war eine sehr interessante Entdeckung, die wiederum diesen Diskussionen jetzt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch einfach in der Öffentlichkeit Raum und Futter gegeben haben. Aha, noch etwas, was in der Natur vorkommt, was sich genau verhält wie Software, mit der wir heute schon umgehen.
Oder ist es andersrum, dass sich Software so verhält, wie die Natur gestrickt ist? Weil letztlich, auch wenn wir uns dieses Chaos in der Natur ansehen, dann sehen wir trotzdem, wenn man genauer schaut, es ist ja eine unfassbare Ordnung und ein unglaubliches Gleichgewicht. Wir verlieren letztlich auf dem Planeten kaum Energie, weil das einfach Dinge ihren Aggregatzustand verändern oder ihren grundsätzlichen Zustand. Aber es bleibt ja da. Diese Grundordnung, ja, die sehen wir analog natürlich auch im Code, in den Algorithmen und in allen Mustern, so alles, was sich bewegt, das ist ja alles zusammengefasst in einem großen Ganzen. Sicherlich könnte man annehmen, dass das vorgecodet ist oder vorprogrammiert ist. Oder man geht halt in die andere Richtung und glaubt, dass Algorithmen eine Kopie der natürlichen Ordnung sind.
Ja, das müsste aber schon auf sehr merkwürdige Weise geschehen sein, dass in mathematischen Codes dann plötzlich die gleichen Algorithmen vorkommen, wie sie ja in der damit zunächst überhaupt nicht verbundenen Natur vorkommen. Zumal genau diese Form von fehlerkorrigierenden Codes, das ist nämlich die Essenz davon, das sind Codes, die ihre eigenen Fehler korrigieren nach bestimmten Mechanismen, die man in der Software vor einigen Jahren entdeckt hat, dass diese Art von Codes auch in der Physik vorkommen. Also nicht nur in der Biologie bei DNA, sondern auch in der Physik. Da sind Entsprechungen gefunden worden. Ein theoretischer Physiker namens James Gates hat Codes gefunden in der Supersymmetrie, also in der Beschreibung davon, wie sich bestimmte Teilchen zueinander verhalten und Teile von Teilchen zueinander verhalten. Da gibt es gigantische mathematische Gleichungen, um das genau zu beschreiben. Und innerhalb dieser mathematischen Gleichungen treten auf einmal Codes auf, also in einer Naturgleichung treten Codes auf, die exakt so funktionieren wie Softwarecodes, die ebenfalls für die Fehlerkorrektur zuständig sind. Natürlich kann man das sagen, naja, das ist alles nur ein Zufall. Und am Ende ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Zufall sein kann, natürlich immer vorhanden. Und es ist auch immer die Möglichkeit vorhanden, dass wir hier in Sphären fischen, wo am Ende eine ganz simple Erklärung, klar, ach deswegen, wir glauben nur, dass es gleich sei. In Wirklichkeit fehlt uns die Sprache, um die tatsächliche Wahrheit dahinter zu ergründen. Da gäbe es ja viele Möglichkeiten. Aber trotzdem sind genau solche Hinweise und Anzeichen das, worauf sich die Community stürzt. Denn das ist eine Community, die im Netz diskutiert, ob wir in einer Simulation leben oder nicht.
Ja, oder es ist einfach Mathematik. Oder? Es geht ja letztlich um Dinge zu beschreiben. Es ist Mathematik, glaube ich, sprachenübergreifend das beste Mittel. Und Effizienzen zu bekommen oder Systeme zu sehen und so weiter am Ende, ist es nur Mathe. Ich weiß nicht, ob, also es wäre natürlich interessant zu sehen, inwieweit man das gerade bei dem Coronavirus, wie man das weitertreiben könnte. Das heißt ja theoretisch, dass wenn sich die Mutationen nach mathematischen, also algorithmisch-mathematischen Gesetzen verhalten, dann sollte man mit prädiktiven Systemen in der Lage sein, vorherzusagen, wie sie mutieren. Und das könnte dann, also in die Zukunft blickend, sicherlich sinnvoll sein, um damit gewisse Impfungen zu entwickeln, also Medikamente grundsätzlich. Daher, also ist super interessant, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach nach ganz simplen mathematischen Gesetzen sich verhält oder wie man, beziehungsweise nach Systemen und Symmetrien. Am Ende sieht man ja auch sehr, sehr viel Symmetrie. Also auch gerade Muster. Ich habe auch beobachtet, dass Menschen, die super smart sind, überall Muster sehen. Ja, das heißt, sie sehen überall Systeme und Muster und entwickeln die weiter. Das heißt, das kann meines Erachtens auch einfach nur ein Spiegel dessen sein.
In einer Welt, die sich immer schneller digitalisiert, in der Daten zu einer der wichtigsten Ressourcen geworden sind und künstliche Intelligenz unsere Arbeitsweise und unseren Alltag revolutioniert, stehen wir in einem Scheideweg. Wir alle, als Gesellschaft, als Unternehmen, als Politik und Behörden, spüren die immense Kraft der digitalen Transformation. Sie birgt große Chancen für Effizienz, Innovation und Fortschritt, doch mit dieser Kraft gehen auch Unsicherheiten einher. Stellt euch eine digitale Welt vor, in der ihr die volle Kontrolle behaltet. Eine Welt, in der eure wertvollsten Daten, Geschäftsgeheimnisse, Informationen eurer Kunden, sensible persönliche Daten, nach den höchsten Standards geschützt sind. Eine Welt, die nach Regeln und Werten funktioniert, die euch wichtig sind. In der ihr selbstbestimmt und souverän agieren könnt, um die Chancen der Digitalisierung voll auszuschöpfen. Genau das ist die Vision der digitalen Souveränität. Es ist die Überzeugung, dass wir die digitale Zukunft Europas selbst gestalten. Eine Zukunft, die auf unseren Werten von Freiheit, Sicherheit und Datenschutz aufbaut. Es ist die Zeit, in der wir die Kontrolle über unsere digitale Identität haben und die Weichen für eine unabhängige und erfolgreiche Zukunft stellen. Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe, lebt genau diese Überzeugung. Mit der souveränen Cloud-Plattform Stackit, Lösungen für Cybersicherheit von XM Cyber, der europäischen KI von Aleph Alpha, sicheren Kommunikationslösungen von Wire und Google Workspace für den souveränen digitalen Arbeitsplatz, bietet Schwarz Digits ein komplettes Portfolio für die digitale Unabhängigkeit. Dabei sind die Unternehmen der Schwarz-Gruppe selbst der kritischste Kunde von Schwarz Digits. Das heißt, die Lösungen, die Schwarz Digits seinen Kunden anbietet, sind im eigenen komplexen Ökosystem von Schwarz entwickelt und tagtäglich erprobt. So wird die digitale Souveränität vom abstrakten Konzept zur realen Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand von morgen. Mit seinen starken Marken steht Schwarz Digits für eine digital souveräne Zukunft. Für Unternehmen, für Organisationen, für Europa und damit für jeden Einzelnen von uns.
Wer mehr darüber erfahren möchte, ob als Kunde oder Bewerber, kann sich unter schwarz-digits.de schlau machen. Oder eben hier im Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits weitere Insights bekommen.
Übrigens, das ist ja eine der interessantesten und auch ältesten Fragen der naturwissenschaftlichen Philosophie, nämlich die Frage, ist Mathematik natürlich oder vom Menschen gemacht? Beide Positionen haben ganz viele kluge Argumente auf ihrer Seite. Dass Mathematik natürlich ist, dass es also etwas dinglich Mathematisches gibt, was wir bloß entdeckt haben, was es schon vorher gab und was, wenn andere Lebewesen auf die Erde kommen würden, neu entdeckt werden könnte oder zumindest, dass dahinter einfach wiederkehrende Muster stehen, dass mathematische Strukturen unabhängig vom Menschen entstehen, das nennt man Platonismus, passenderweise. Du hast eben schon das Höhlengleichnis beschrieben. Und der Konstruktivismus oder Formalismus ist das Gegenstück, nämlich Mathematik ist einfach nur erfunden, ist ein menschliches Werkzeug, um sich diese wahnsinnig komplexe und schwierige Welt irgendwie zu erklären. Und das ist am Ende vielleicht auch so eine, ich würde nicht sagen Auflösung, aber ziemlich elegante Variante, um sich um diese schwierige Diskussion zu drücken. Nämlich, dass es am Ende gar nicht darauf ankommt, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Denn eine Simulation, die sich so echt anfühlt, kann als echt betrachtet werden. Ja, das geht dann fast schon in Richtung Existenzialismus, wo man auch gar nicht mehr fragt, warum ist etwas so, sondern man sagt, es ist so und es reicht, dass es so ist und es sich so anfühlt.
Genau, weil was wäre, wenn wir herausfinden würden, dass dem nicht so ist? Was wäre dann die logische Konsequenz? Was würdest du machen? Also was würdest du machen, wenn du herausfinden würdest, so hey, alles, was ich tue, ist eine oder ich lebe in einer Simulation. Würdest du dann die Verantwortung für dein Handeln abgeben oder würdest du einfach so weiterleben?
Ja, das ist eine gute Frage, vor allem, weil wenn man die weiterdenkt und versucht zu Ende zu denken, dann kommt man für jede mögliche Antwort auch wieder auf eine Gabelung. Ja, selbst wenn man annimmt, okay, wir leben in einer Simulation, dann heißt das ja noch nicht, dass es A, nicht am Ende abgerechnet werden kann, um es mal ganz deutlich zu sagen, dass man nicht doch irgendwie für sein Handeln Konsequenzen ertragen muss. Ob man das jetzt religiös definiert oder über das eigene Gewissen oder wie auch immer, ist ja irrelevant. Und auf der einen Seite heißt ja Simulation explizit nicht, dass wir nicht trotzdem noch eine hohe Gestaltungsfähigkeit unserer eigenen Umwelt, unseres eigenen Lebens haben. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, dass man mit dieser Konstruktion, wir leben in einer Simulation, kann man, und deswegen fand ich super, dass du vorhin diese Parallele zur Religion gezogen hast. Religion ist ja eigentlich nur die Ansage, hey, du bist von Gott ausgedacht, du bist eine Art Simulation von Gott, ja, weil sein Wille am Ende das ist, worauf es ankommt und du bist nur ein kleines Rädchen in dieser gigantischen Maschinerie, die man auch als Simulation bezeichnen könnte. Insofern gibt's da religiöse Parallelen, aber selbst wenn das so ist, heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem versuchen kann oder sollte, sich gut zu verhalten. Denn ich glaube schon, dass von sehr vielen Menschen diese Simulationstheorie, Stichwort unter anderem Elon Musk, aber nicht nur, verwendet wird, um sich zu entschuldigen. Um einfach zu sagen, naja, da war ich mal ein Arsch. Übrigens hat auch der Philosoph Nick Bostrom, der ein Mitbegründer ist, nicht nur des Transhumanismus, den er geprägt hat, also des Gedankengangs, dass Menschen sich noch über das Menschliche hinaus entwickeln, was häufig übrigens digitale Wesen beschreiben soll, sondern er ist auch ein Entwickler des sogenannten Long-Termism. Da wird sich immer auf ihn bezogen. Und Long-Termism geht davon aus, dass es irgendwann in Zukunft mehrere Billionen Wesen gibt, die man heute schon anfangen muss zu schützen. Und weil diese Wesen in den allermeisten Szenarien eben nicht nur aus Fleisch und Blut sind oder nicht nur aus DNA bestehen, sondern auch aus Code, gehen die davon aus, dass wir in einer Zukunft leben werden, wo wir 100 Milliarden simulierte Wesen haben, die aber heute schon ein Recht haben sollen, in Zukunft in Existenz zu treten. Und das wiederum ist oft ein Trick, um zu sagen, okay, jetzt sterben ein paar Hunderttausend, aber dafür sind in 10 Millionen Jahren 30 Trilliarden Wesen vorhanden. Ja, also ich übertreibe nur ganz bisschen. Das ist tatsächlich so etwas, was so argumentativ verarbeitet wird.
Ja, ich denke, das ist natürlich wieder, macht das Leben dann unendlich einfacher. Genauso wie was Religion mit einem macht. Was ich eingangs sagte, das ist die Verantwortung abzugeben. In der Religion gibt es sehr häufig, oder wenn du sehr religiös bist, dann glaubst du, wie du auch sagtest, dass Gottes Wille geschehe. Und damit du keine, letztlich die Entscheidungen, die du triffst, sind letztlich nicht deine. So. Und gerade wenn man in Kriegsgebiete schaut und so weiter, finde ich, ist das sehr schwer zu ertragen. Also ich bin auch relativ religiös aufgewachsen. Bin es nicht mehr in der Form, aber ich finde diese, so Gott will, diese Erklärung, finde ich schmerzhaft. Und deswegen finde ich auch diese Simulationstheorie ein bisschen schmerzhaft, weil es die Menschen von der Verantwortung befreit, sich gut zu verhalten. Und natürlich kann man sich dieser ethische Kodex oder was wir erwarten, was wir künstlich auch erschaffen, durch Gesetze, durch Religionen, durch grundsätzliche Ethik, das ist natürlich alles künstlich, wenn wir mal ehrlich sind, aber das ist eben der, was wir, also der Intellekt, den wir haben, der sollte uns eben zwingen, uns so zu verhalten, dass wir für den Nächsten nicht zum Problem werden. So. Ja. Und diese Verantwortung geben wir ab, wenn wir daran glauben, dass wir in einer Simulation leben. Deswegen mir persönlich, ich will nicht sagen, mir ist es fast egal, wenn wir daran leben. Ich würde das aber nicht gerne wissen wollen und ich würde nicht die Pille schlucken, um aufzuwachen, weil das in dem Fall eben die Carte Blanche für einige Menschen wäre, sich unmöglich zu verhalten. So, was wir jetzt schon sehen, dieses total zügellose Kriegstreiben, sollten wir eigentlich mehr eingrenzen über mehr Verantwortung. Und stell dir mal vor, wie das aussehen würde, wenn alle wüssten, dass es eh keinen Unterschied machen würde. Egal, ob wir irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden würden oder nicht, weil es ist ja ohnehin nur eine Simulation.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem direkten Erleben und Empfinden sieht es nicht so aus, als wären gerade die Leute, die an eine Simulation glauben, die gewalttätigsten oder so. Also im Gegenteil. Ja, würde die Welt so viel schlimmer sein, wenn, angenommen, jetzt bricht die Nachricht aus, wir sind nur in einer Simulation. Glaubst du, es würde noch schlimmer werden? Ich bin mir...
Na klar, Sodom und Gomorra.
Ich bin mir da nicht besonders sicher. Lass uns mal ganz kurz wieder zurück zu dieser Tech-Ebene kommen. Wir stehen ja am Anfang von einer KI, generative KI ist zwar schon ein bisschen älter als nur ChatGPT, aber die Qualität, dass die menschenähnlich ist, der Turing-Test, kann man eine KI, das Wirken einer KI mit einem Menschen verwechseln, das ist noch nicht so alt. Wir stehen also noch am Anfang von der ersten Stufe der generativen KI, die man ernst nehmen kann. Und wir sehen schon, in der Zukunft kommt was auf uns zu, irgendwo zwischen Quantum Computing und den immer leistungsfähigeren Prozessoren und so weiter und so fort. Wir sehen schon in der Zukunft, dass irgendwo zwischen 3D-Hologrammprojektion, Robotik, sehr interessanter Sensorik, extrem vielen Rechenoperationen pro Sekunde, irgendwo die Schaffung einer künstlichen Realität, zumindest vorübergehend, zumindest im Detail, zumindest mit manchen Sinnen, ziemlich wahrscheinlich erscheint. Dass wir also so eine Sim-World, irgendwie so ein Spiel, vielleicht auch mal mit mehr Sinnen als nur mit den Augen und Ohren erleben.
Das ist die alldefinierende Komponente, die fehlt. Es fehlt, mangelt an Bewusstsein. Es mangelt bei den künstlichen Intelligenzen an Bewusstsein. An jede Petrischale, in der du Gehirnzellen züchtest und dann die wiederum mit irgendwelchen Elektroden verbindest und dann erste Schaltkreise hast und erste Effekte siehst. Aber auch da, es mangelt überall am Bewusstsein. Das, was bei uns Menschen passiert oder auch beim Entstehen von Leben, ist immer noch so einzigartig, dass es unfassbar schwierig sein wird, das zu replizieren. Und ich sehe es auch nicht, dass es passieren wird. Wir werden diese Modelle skalieren, wir werden mit die Scaling Laws werden meines Erachtens standhalten, das heißt mit mehr Prozessorleistung und größeren Datenmengen werden diese Modelle und künstliche Intelligenz grundsätzlich immer performanter werden. Aber das Bewusstsein eines Menschen, das wird meines Erachtens nicht so einfach zu replizieren sein. Und das ist letztlich das, was für mich auch diese Simulationstheorien in ihre Schranken weist, weil es mag alles sein, aber es mangelt an Bewusstsein des Einzelnen, glaube ich.
Das kann gut sein. Das kann man natürlich auch letztlich nicht wirklich wissenschaftlich zu Ende diskutieren und auch nicht populär wissenschaftlich zu Ende diskutieren oder auch nur diskursiv zu Ende diskutieren. Aber, und das wäre jetzt meine Gegenfrage, ist nicht in ganz vielen Fällen das, was wir heute bei KI sehen, nur die Vortäuschung von einer Menschlichkeit oder einer Empathie? Ja, wenn ChatGPT dir sowas sagt wie, oh, ist dir was Schlimmes passiert oder warum möchtest du gerade wissen, wie man mit einer Verbrennung umgeht? Also da ist ja schon so eine Vorform von Empathie, scheinbarer Empathie eingebaut. Und kann nicht irgendwann ab einem bestimmten Punkt die Vortäuschung von Bewusstsein eigentlich exakt das gleiche sein wie Bewusstsein?
Ja, nur nicht bilateral, weil man hat festgestellt, dass wenn ChatGPT oder wenn irgendein Modell nett zu dir ist und empathisch zu dir ist, funktioniert oder passiert bei dir im Gehirn das Gleiche, als wenn ein Mensch nett zu dir ist. Das heißt, wenn Chat mir dann ganz empathisch sagt, oh nein, du brauchst ein bisschen Eis für deine Hand, habe ich das gleiche, auf Englisch würde man sagen, warm fuzzy feeling, also das gleiche nette Gefühl, wie als wenn ein Mensch sehr empathisch auf mich zukommen würde und mir Eis bringt. Das heißt, in mir passiert das Gleiche, aber auf bilateraler Ebene. Das heißt, es gibt ja noch eine andere Ebene sozusagen, eine andere Dimension der zwischenmenschlichen Beziehung. Ist ja nicht nur was ich singulär irgendwie auf meiner Seite empfinde, sondern eben auch was zwischen den beiden jeweiligen Protagonisten oder Mensch und Maschine oder Mensch und Mensch passiert. Und da hört es dann ja auf. Und das ist das Problem, glaube ich. Und deswegen sehe ich da auch wieder, auch in dem Kontext sehe ich die Grenzen zwischen der Mensch-Maschinen-Beziehung. Wir haben ja in einer der letzten Folgen darüber diskutiert, inwieweit man eine Beziehung zu einer Maschine aufbauen kann. Und sicherlich geht das auch bis zum gewissen Punkt. Aber ich denke, dass genau da, wo das Bewusstsein einsetzt, wo diese Connection zwischen zwei Menschen ist, das ist eben nicht zu replizieren so. Und deswegen wird es auch wahnsinnig schwer sein, das künstlich zu erstellen und irgendwie eine Riesensimulation unserer Welt zu erschaffen. Wie willst du das simulieren am Ende?
Also, ja, also
da glaube ich, da sind die Grenzen.
Wenn du nur dort simulierst, wo man gerade hinguckt, dann wird es energetisch auf jeden Fall schon wesentlich einfacher. Das ist ein Teil.
Alles andere sind Pixel.
Ja, da kann man sogar an der Farbe sparen. Ja, ich gucke vorher, wo schauen diese Wesen, die ich da digital erschaffen habe, genau hin, und nur dort wird überhaupt gerendert, spart irrwitzig viel Energie. Ja, und würde auch
deswegen
erklären.
Deswegen ist alles schwarz-weiß und grau.
Genau, absolut. Und interessanterweise gibt es eine Philosophie, eine philosophische Richtung, die Solipsismus heißt. Kennt vielleicht der eine oder die andere. Ich habe mit vielen Freunden gesprochen. Das scheint etwas zu sein, was man, wenn man dafür eine Veranlagung hat oder so ein bisschen so eine Ader hat im philosophischen Kontext, was man irgendwann zwischen 15 und 19 entdeckt. Jedenfalls ging das denjenigen, es waren übrigens allesamt Männer, mit denen ich da gesprochen habe, denjenigen, die davon gesprochen haben, so, die haben es irgendwann zwischen 15 und 19 entdeckt und haben sich damit intensiv auseinandergesetzt, Sachen dazu gelesen. Mir ging es auch so. Solipsismus, da gibt es so verschiedene Facetten, aber der Kern davon ist, dass man sich eigentlich nur sicher sein kann, dass man selbst existiert und nur seiner eigenen Wahrnehmung sicher sein kann. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Gedanken, die auch daraus resultieren, wo man sagt, okay, Solipsismus ist eben, dass eigentlich es auf nichts ankommt als mich selbst, was wiederum sehr nahe Anklänge an bestimmte Formen von Egoismus und Egozentrik hat, naheliegenderweise. Ja, Max Stirner ist da ein wichtiger Philosoph für gewesen, mit dem sehr verräterischen Buch betitelt »Der Einzige und sein Eigentum«, mit der These »Mir geht nichts« über mich. Ich bin nicht ein Ich neben anderen Ichen, sondern das alleinige Ich. Ich bin einzig. Und daraus direkt Schluss zu folgern, dass die ganze Welt nur für einen selbst inszeniert wird. Alles ist nur ausgedacht und zwar wahrscheinlich auch noch von mir. Das ist eine Philosophie, die zumindest theoretisch sehr stark in Richtung Simulation driftet.
Ja, das ist sehr painful zu hören. Ich habe vom Solipsismus vorher nichts gehört. Ich habe ein bisschen drüber gelesen, aber fand es so abwegig, weil letztlich ist ja rein aus dem biologischen Kontext, wenn man mal sieht, was wir hier auf dem Planeten machen oder weswegen wir da sind, ist erstmal die Prio Nummer eins, uns zu vermehren. Und das ist relativ schwierig, wenn man nur alleine da ist, glaube ich.
Pathogenese? Also das heißt, na egal, also ist bei jungen Männern, glaube ich, bisher nicht so oft vorgekommen. Ja, aber natürlich.
Nee, ich glaube, aber daher, das ist das Problem, ja. Den mangelte es halt so ein bisschen an Perspektive. Und das war in dem Kontext wahrscheinlich deren Wahrheit. Die hatten da die Deutungshoheit über die jeweilige Realität. Aber ich glaube, wird ein bisschen schwierig, je älter man wird, das so zu sehen.
Ich habe auf mich damals drauf geschaut, warum ich diesen Solipsismus so interessant fand. Übrigens mit ähnlichen Gefühlen wie die ich habe, seit ich intensiver über Simulationen nachdenke. Und da war es zumindest in dem Alter, ich glaube, da war ich 16 oder 17, sehr nah dran an einer ganzen Reihe von Erlebnissen von mir in der Gesellschaft, von mir im Klassenverband, von mir in den ersten Versuchen irgendwie mit Mädchen anzubandeln. Da ist in ganz vielen Facetten, auch in der politischen Beschäftigung übrigens mit der Welt, eine enorme Hilflosigkeit aufgekommen. Ja, und diese enorme Hilflosigkeit, wo ich dachte, Wahnsinn, wie wenig man bewirken kann, und man hier im üblichen Sinn von einem verklausulierten Ich, und dieses, wie wenig man bewirken kann, da so eine Selbstermächtigungserzählung zu haben, Also kurz mal in so eine Philosophie reinzuschauen, die nicht sagt, du bist der allerletzte, hilfloseste Knallkopf der Welt, weil dir wenig gelingt und du überall nur Nein hörst oder das darfst du nicht oder das kannst du nicht oder das darfst du noch nicht. Und sich dann ins Gegenteil zu versetzen und zu sagen, übrigens bin ich gar nicht der hilfloseste Person der Welt, sondern die allmächtigste, weil alles nur in meinem Kopf passiert und genau so, wie ich das auf eine verschrobene Art auch möchte. Da, also ich kann das schon nachvollziehen. Vielleicht ist das ja auch eine Erklärung, warum so viele Silicon Valley Großmagnaten, wie zum Beispiel der schon häufiger angesprochene Musk, sehr stark davon überzeugt sind. Übrigens auch Sam Altman bis zu einem bestimmten Punkt, dass eine Simulation das ist, worin wir leben.
Ja, aber ist es nicht merkwürdig, dass die Theorien überwiegend von Männern geprägt sind? Also ich weiß, es gibt diese eine Physikerin, über die wir sprachen, aber der Rest, also alles, was ich gelesen habe zu Simulationstheorien, ist männlich.
Die Physikerin Sabine Hossenfelder, die hat tatsächlich die Gegentheorie entwickelt und hat die Kritik daran geäußert. Ich halte es jetzt für gar nicht so merkwürdig, weil ehrlich gesagt die abwegigsten Quatschtheorien, von denen ich je gehört habe, waren in den allermeisten Fällen von Männern. Ich möchte es jetzt gar nicht in der Tiefe werten, aber tatsächlich macht mir dieser spezielle Teil zunächst nicht so große Sorgen. Man kann den sicherlich analysieren. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Tech-Bereich. Glaubst du nicht, dass wir in absehbarer Zeit so krasse Fortschritte KI macht, in der Lage sein werden, jemandem so eine Sinnesstimulationsmaske aufzusetzen und diese Person dann genau das erleben zu lassen, was einer Simulation sehr nahe kommt. Wir haben ja in den letzten Wochen gehört von Experimenten, wo WissenschaftlerInnen Menschen, die träumen, untereinander verbunden haben. Die konnten in ihrem Traum miteinander kommunizieren über genau solche Hirnsignale.
Ich glaube nicht, weil das Hirn nicht so funktioniert, weil letztlich das Hirn über also diese Lernprozesse, die im Gehirn stattfinden, die kann man nicht so einfach zweidimensional provozieren. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass blinde Menschen, die operiert werden, die am Sehnerv operiert werden und dann wieder sehen, die dann geometrische Formen sehen, ohne dass sie mit den Händen einmal begriffen haben und in der Hand oder mit anderen Sinnesorganen irgendwie, also wahrscheinlich mit den Händen angefasst haben, konnten nicht sagen, ob es ein Dreieck ist oder ob es eine Raute ist. Erst nachdem sie quasi es entweder gezeichnet haben, gemalt haben, erst dann konnten sie mit Sicherheit die geometrischen Formen beschreiben. Das heißt, das reine Sehen oder das reine Provozieren von Dopamin-Releases im Gehirn und so weiter, das führt noch nicht zu richtigen Erfahrungen, die im Gehirn gespeichert werden, bei denen Verbindungen entstehen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es ausreichend ist, dass man quasi diese Masken baut, mit denen man alles erreichen kann. Ich meine, VR-Brillen und so weiter waren ja schon die ersten Versuche. Mir wurde dabei ehrlich gesagt immer nur schlecht. Ich denke schon, dass man dem nahe kommen wird. Also um nochmal zu Matrix zurückzukommen, das ist ja letztlich auch die Hypothese da gewesen, dass alle an derartigen Maschinen angeschlossen sind, dass in den Gehirn einfach dem Gehirn die Geschichten erzählt wurden. Nur, glaube ich, wurde da unterschätzt, wie komplex das Gehirn letztlich ist und wie komplex Lernvorgänge passieren und wie auch Erfahrungen abgespeichert werden und welche Sinnesorgane alle dabei eine Rolle spielen. Also ich glaube nach wie vor, dass die großen Modelle viel erreichen werden, aber dieses wirkliche, die Essenz des Menschseins und das Simulieren des Gehirns an sich, das werden wir nicht schaffen. Und wie gesagt, jetzt sind wir bei der Katze dabei. Wir waren vor kurzem noch bei der Maus tatsächlich. Aber das menschliche Gehirn hat so viel mehr Prozessorleistung, dass wir für mein Empfinden noch weit davon entfernt sind. Also, ja, wie siehst du denn das?
Ja, das ist interessant. Du hast am Anfang gesagt, werden wir nicht erreichen und dann zum Schluss noch weit davon entfernt sind, was ja zwei unterschiedliche Sachen sind. Weil das wäre genau mein Ansatz, zu sagen, ja, im Moment ist das alles noch holprig und kantig, aber der Fortschritt geht so schnell. Das, was du beschrieben hast mit diesem Experiment von Menschen, die mit technologischen und sensorischen Neuentwicklungen sehend gemacht wurden, das mit den Formen dann fühlen oder aufmalen, dass sie das dann erst begreifen, das kann man ja weiterdenken und sagen, okay, das heißt, sie brauchten dazu noch eine motorische Erfahrung, also ein motorisches Signal. Und auch das Signal ist am Ende in Nervenbahnen, in elektromagnetischer Impuls, vielleicht noch angereichert durch so ein paar biochemische Transmittor-Pull-Impulse. Auch das wäre theoretisch denkbar, technologisch abbildbar. Insofern, ich würde da gar nicht so schnell aufgeben, darüber nachzudenken. Ich glaube, man kann sich langsam mit der Frage intensiver beschäftigen, ob es überhaupt wünschenswert wäre. Ja? Sollten wir in dieser Welt eine Technologie aufbauen, die so mächtig ist, dass sie eine Welt wie die unsere simulativ erschaffen kann? Das ist übrigens auch das Herzstück von Nick Bostroms Theorie. Die Frage also, ob wir irgendwann in der Lage sein werden, eine Simulation zu erschaffen, die so mächtig ist, dass sie von denen in der Simulation verwechselt wird mit der echten Welt. Die ist fast gleichbedeutend mit der Frage, sind wir vielleicht eine solche simulierte Welt?
Ja, ich denke grundsätzlich ist es keine schlechte Idee, auf Englisch sagt man Digital Twins zu erschaffen. In der Wirtschaft baut man viele digitale Zwillinge von zum Beispiel Lieferketten und so weiter, um Systeme zu überprüfen und auch um Systeme zu testen. Das heißt, wenn man einen digitalen Zwilling von etwas hat, kann man dort wie eine Sandbox super neue Systeme andocken, gucken, funktioniert es nicht, sind die Algorithmen, die wir da eingebracht haben, sind die sinnvoll oder nicht? Und letztlich dafür, also digitale Zwillinge zum Beispiel auch von Städten zu erschaffen. Es gab da einige Startups, die das versucht haben zu bauen und dann diese und auch immer noch bauen und dann die Technologie an zum Beispiel Versicherungen verkauft haben, damit die in Modellen überlegen konnten, wie groß wird der Schaden sein, wenn es so und so viel Niederschlag gibt, ja? Oder sind die Autos sollen die an der Stelle parken, wenn irgendwie ein Erdrutsch passiert und so weiter. Also das heißt, ich denke, für viele Dinge sind digitale Zwillinge, und das wäre im weiteren Sinne eine derartige Simulation, keine schlechte Idee. Aber ich glaube, momentan sind wir noch so weit davon entfernt, diese Rechenleistung zu haben. Das ist das Problem Nummer eins. Dann die Daten zu haben, das ist Problem Nummer zwei. Das heißt, dann natürlich, wie gesagt, das Bewusstsein des Menschen, es wird lange nicht möglich sein. Wir sind ja dabei, wie gesagt, das Gehirn der Katze, da haben wir jetzt es geschafft, das zu simulieren. Nur am Ende haben wir auch nicht das Bewusstsein der Katze simuliert, sondern einzig und allein die Gedankenprozesse repliziert, ob jetzt die Maus oder der Vogel das richtige Opfer sind.
Interessanterweise, und das vielleicht als Abschluss, so Food for Thought, das ist eine Frage, die ich mir bei der Vorbereitung gestellt habe. Manchmal nehme ich irgendeine These, wie jetzt zum Beispiel die Frage, leben wir in einer Simulation, und versuche, sie in einen Kontext zu setzen mit der Verkehrung ins Gegenteil, und zwar mit der tatsächlich wörtlichen Verkehrung ins Gegenteil. Und was ich festgestellt habe, ist, dass der gegenwärtige Vorwurf an die digitale Welt, vor allem an soziale Medien, exakt umgedreht ist. Nämlich, wir simulieren Leben. Die meisten Menschen zeigen in den sozialen Medien eine Simulation von Leben. Und vielleicht ist die nächste natürliche Frage in der digitalen Welt, Leben zu simulieren. Insofern ist das vielleicht ganz abschließend noch eine Frage, über die das Publikum nachdenken kann, über die wir auch gemeinsam nachdenken können. Vielleicht ergeben sich in allernächster Zeit wieder neue Experimente. Liebe Grüße an dieser Stelle an Melvin Wobson, falls der tatsächlich mit seinen großartigen Experimenten um die Ecke kommt und wieder einen wahnsinnig schlagenden Beweis dafür gefunden hat, dass wir in einer Simulation leben. Dann werden wir selbstredend, Elisabeth, nochmal eine Sendung dazu machen. Und bis dahin denken wir darüber nach, was ist das größere Problem, ob wir in einer Simulation leben oder ob wir unser Leben bloß simulieren.
Meines Erachtens ist es egal, ob wir in einer simulierten Welt leben oder nicht. Ich hätte am Ende gern mehr Realness, das heißt weniger Simulation eines Lebens und mehr Ehrlichkeit. Das wäre schon mal ein Anfang, glaube ich.
Ja, du schließt dich also Adorno an. Es gibt kein wahres Leben im Falschen. Großartiges Ende für unsere kleine Folge darüber, fast tech-philosophisch oder nicht nur fast, sondern tech-philosophisch geraten. Die Frage, leben wir in einer Simulation, die sich natürlich anhand von künstlicher Intelligenz und den vielen Simulationen dadurch und den vielen herbeigeprompteten Blitzrealitäten völlig neu diskutiert. Liebe Elisabeth, danke, dass du wieder mal zu diesem super interessanten Thema mit dabei warst. Danke auch ans Publikum fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge oder der Podcast insgesamt gefallen hat, dann verbreitet den gerne, bewertet den gerne auf den Plattformen, möglichst positiv, muss ich glaube ich gar nicht dazu sagen. Und wir hören uns auf diesem Kanal wieder, wenn ihr weiter diesem Podcast folgt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Und genau an dieser Stelle folgt unser KI-Tool der Woche.
Das KI-Tool der Woche ist diesmal LM Arena. Das ist eine Webseite unter der Adresse lmarena.ai. Hier stehen fast alle wichtigen Sprachmodelle der künstlichen Intelligenz kostenlos zur Verfügung. Insgesamt gibt es dort mehr als 250 Modelle. Nahezu alle großen KI-Dienste sind dabei, nur Microsofts Copilot scheint zu fehlen. Die LM Arena erstellt regelmäßig Ranglisten der besten KIs. Und das geht so. In einem Chat stellt man eine Aufgabe zum Beispiel, erkläre mir die Quantenphysik, als wäre ich ein 10-Jähriger. LM Arena gibt die Aufgabe nun an zwei anonyme Assistenten weiter und teilt das Fenster dafür in zwei Abschnitte. Im einen Abschnitt antwortet Assistent A, im anderen Assistent B. Danach fragt die Maschine den Menschen, welche der zwei Antworten besser gefallen hat. Da hat dann Assistent A beispielsweise geschrieben, stell dir vor, die Welt ist wie ein riesiges Lego-Set, aber die allerkleinsten Bausteine sind so winzig, dass du sie nicht einmal mit dem stärksten Mikroskop sehen könntest. Die komplette Antwort ist noch ausführlicher. Und Assistent B fängt an, okay, stell dir vor, du hast eine Super-Duper-Lupe, die so stark ist, dass du damit die kleinsten Dinge sehen könntest, die es überhaupt gibt. Man erfährt allerdings jetzt noch nicht, welche Sprachmodelle dahinter stecken. Sie wurden per Zufall ausgewählt. Über eine Schaltfläche beurteilen wir den Text mit der Super-Duper-Lupe als besser und bekommen erst danach angezeigt, dass in diesem Fall die KI Gemini 2.5 Flash die Antwort formulierte. Die schlechtere KI war in diesem Fall Claude Sonnet 4. Wer will, kann auch beide als gleichwertig beurteilen oder beide als schlecht. Solche Battles, wie es die Betreiber nennen, machen täglich tausende KI-Enthusiasten aus aller Welt. 3,5 Millionen Mal haben Leute inzwischen darüber abgestimmt, welche KIs bessere Antworten lieferten. Aus all diesen Spielchen erzeugt LM Arena eine Rangliste. Zuletzt lag dort Gemini 2.5 Pro vorne, gefolgt von O3 von OpenAI und ChatGPT 4.0. Da ist aber immer wieder viel Bewegung im Markt. Eine Zeit lang war ChatGPT unangefochten auf Platz 1. Seit ein paar Wochen findet dagegen Google Gemini mehr Gefallen. Inzwischen haben die Macher auch andere KI-Aufgaben in Rubriken sortiert. Bei der Bildgenerierung rangiert ChatGPT auf dem ersten Platz, bei der Webseitenprogrammierung Gemini 2.5 Pro. Auch bei der Bilderkennung dominiert Google Gemini. Bei der Websuche teilt sich Google den ersten Platz mit der KI von Perplexity. Und beim Programmieren gehört DeepSeek aus China zu den besten Systemen. Kritisiert wird LM Arena gelegentlich dafür, dass es populäre KI-Dienste bevorzugt ausspielt. Manchmal stellen die KI-Firmen ihre überarbeiteten Modelle auch unter falschem Namen ins System, um deren Performance zu testen. Und manch ein Dienst wie der von Microsoft ist womöglich sehr bewusst von dem Konzern nicht zum Testen freigeschaltet. Er gehört nach gängiger Einschätzung nicht unbedingt zu den Besten. Aber das ist nur ein Verdacht von mir.